3 Stunden dazustehen und nichts zu fangen? Freilich, antwortete der Angler, 3 Stunden dabei zuzusehen. Also, ich würde mir das Angeln nicht als Hobby suchen. Das ist einfach nicht mein Ding. Stundenlang irgendwo am Ufer zu stehen und zu warten, bis ich mal einen Fisch an meine Angel verirrt. Aber sagt mal, stehen wir nicht auch als Christen am Ufer, am Bach der Zeit? Und warten wir nicht auch? Warten wir auf den, dem unser Glaube, unsere Liebe und unsere Hoffnung gilt? Oder haben wir doch das Warten schon aufgegeben, weil es einfach zu lang dauert? Um Warten und gut vorbereitet sein, geht es auch heute im Bibeltext aus Matthäus 25. Es ist ein anderes Bild, bringt aber auch das zum Ausdruck, was über dem heutigen Sonntag steht. Sieh, dein König kommt zu dir. Er kommt mit der Krone, aber er kommt für seine Gemeinde auch als der Bräutigam. Und dann wird Hochzeit gefeiert. Und ich lese uns dazu einmal den Text aus Matthäus 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein großes Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Liebe Brüder und Schwestern, ich wünschte mir ein anderes Ende für dieses Gleichnis. Ich wünschte mir, dass sich auch für die 5, die etwas zu spät gekommen sind, doch noch einmal die Tür öffnet und sie mitfeiern können. Aber es geht nicht darum, was ich mir wünsche, sondern um die Realität bei der Wiederkunft Jesu. Warum dieser etwas dunkle und balladenhafte Ton, zu spät, die Türen sind zu? Warum diese harten Worte, ich kenne euch nicht? Dieses Gleichnis gehört ja mit in die Reihe der Endzeitreden Jesu. Kapitel 24 beginnt dieser große Redekomplex von Jesus. Und dabei lenkt er den Blick auf das Jerusalem. Noch steht es in herrlicher Pracht, aber es wird nicht mehr lang dauern. Gibt es dort keinen Stein mehr auf dem anderen, alles zerstört. Und dann schaut Jesus auch auf das Ende der Welt. In einem großen Bogen sieht er, was dort alles passieren wird. Und vieles von dem, was Jesus dort schildert, erleben wir in unserer Zeit. Und in diese Endzeitrede beginnt ja mit der großen Frage der Jünger, wann kommt denn das alles? Wann wird das passieren? Und auf die Wann-Frage antwortet Jesus nicht. Er sagt, ich weiß es nicht. Die Engel wissen es nicht. Das weiß nur mein Vater im Himmel. Aber eins kann ich euch sagen, sagt Jesus. Ihr müsst immer bereit sein, weil eben keiner diesen Zeitpunkt weiß, wann der König oder eben hier im Bild der Bräutigam wiederkommt. Und deshalb ist das zentrale Anliegen in dieser Ölbergrede die Wachsamkeit. Seid wachsam, bleibt wachsam. Seid also bereit für das Kommen des Menschensohnes, auch wenn dieses lange auf sich warten lassen sollte. Seid immer bereit. Kennt ihr noch den Pioniergruß? Die Älteren unter uns, ne? seid bereit, immer bereit. Ja, das steht auch uns Christen gut, dieses immer bereit. Aber da schleichen sich eben die Dinge ein. Wir haben es in der Lesung aus dem Römerbrief gehört. Da gibt es manches, was unser Leben als Christsein etwas verfinstert und verdunkelt. Da schieben sich oft andere Dinge dazwischen. Und auf einmal spürt man es selber. Ich bin doch gar nicht mehr so bereit. Was wäre denn, wenn jetzt Jesus kommt? Was wäre denn, wenn ich jetzt aufstehen müsste, dem Bräutigam entgegenzugehen? Was ist denn dann? Ist meine Öllampe bereit? Hält sie durch auf diesen Weg des Wartens, des Gehens zur Hochzeit? Jesus beginnt ja das Gleichnis mit dem aufrüttelnden Dann. Es ist ein Dann, was wir uns eigentlich wünschen. Unsere Zeit schreit förmlich danach, dann. Dann wird es kein Leid mehr geben. Ja, wann denn nun? Momentan ist doch die Welt noch so Leid und Blut gedrängt. Dann, wann kommt dies? Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Ja, wann denn nun? Inmitten allem Unrecht. Dann wird er den Tod entmachten. Und dann sterben immer wieder Menschen im Krieg, an Krankheiten, durch Unfälle, Tod, wo man hinsieht. Dann, wann wird es sein? Aber wenn dieses dann wirklich eintrifft, dann wird auch der Menschensohn kommen. Dann wird er kommen, dann wird das passieren, was wir im Gleichnis gehört haben. Das wird eintreten, und zwar eine Trennung, eine Scheidung unter den Menschen. Die tiefe Tragik in diesem Gleichnis liegt für mich darin, dass alle Zehn sich auf die Hochzeit freuen. Alle Zehn machen sich auf dem Weg, dem Bräutigam entgegenzugehen, ihm zu begegnen. Und am Ende werden nur fünf eingelassen. Also das Kommen Jesu für die einen Erlösung und für die anderen eine ganz große Enttäuschung. Für die einen die Hochzeitsfreude. Endlich ist es soweit. Und für die anderen das Gerichtserschrecken. Beides liegt so dicht beieinander. Und liebe Brüder und Schwestern, wo Advent verkündigt wird, darf die Gerichtsbotschaft nicht verschwiegen werden. Ich weiß, das passt nicht so richtig in die gemütliche Advents- und Vorweihnachtsstimmung. Da wollen wir es uns doch ein bisschen gemütlich machen. Da soll alles schön sein. Aber auf diesen Advent, auf den wir warten, da wird nicht am Ende für alle alles schön sein. Es wird die geben, die sich freuen. Und es wird die geben, die voller Enttäuschung und Schrecken erfahren müssen. Ich kenne euch nicht. Also der Advent steht ja nicht nur für die Ankunft des Herrn, Adventus Domini, Ankunft des Herrn. Es ist der große Tag des Herrn, der große Tag Gottes. Der wird auch kommen. Aber er steht auch für den Tag der Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde. Ich weiß, das wird nun schon 2000 Jahre verkündigt. Und ein Apostel Paulus meinte ja, nun lange dauert es nicht mehr. Wir wollen uns nur darauf vorbereiten. Und dann auf einmal starb eine Generation, die zweite, die dritte. Auf einmal sind 500 Jahre vergangen, 1000 Jahre. Und mittlerweile 2000. Aber liebe Brüder und Schwestern, das sollte uns nicht dazu verleiten, jetzt eben schläfrig zu werden, zu sagen, kommt noch lange nicht. Der Tag der Wiederkunft kann auch für dich der Tag sein, wenn du diese Erde verlässt, wenn du sterben musst. Denn dann wirst du deinem Heiland begegnen. Und wie? Das wird jetzt und hier in diesem Leben entschieden. Also wo Advent verkündigt wird, muss auch diese Gerichtsbotschaft verkündigt werden und darf nicht unterschlagen werden. Wir sollen uns darauf vorbereiten. Und diese Wiederkunft schildert ja Jesus in diesem Gleichnis von den fünf Klugen und fünf Törichten. Also Kluge sind die Verständigen, die sich Gedanken machen, die sich etwas dabei denken. Was könnte denn jetzt noch passieren? Die leben nicht nur für den Augenblick. Die leben auf die Zukunft hin. Die schauen nach vorn. Und das Törichte, das Dumme ist eben, das Unsinnige, dass welche sehr kurzsichtig waren. Und wirklich nur für den Augenblick gelebt und gedacht haben. Es ist ja eine Geschichte, die Jesus erzählt, die uns mit hineinnimmt in eine orientalische Hochzeit. Und die wird etwas anders gefeiert als in unserem Breitengrad. Und der Höhepunkt einer Hochzeit bildete dann die Hochzeitsfeier, der nächtliche Einzug des Bräutigams in das väterliche Haus. Vorher wurden schon Tage miteinander gefeiert und getanzt, die Unterhaltung, es war ein großer Tag schon. Und mitten in der Nacht findet dann das Hochzeitmahl statt. Und zwar wurde dann bei Fackelschein die Braut in das Haus des Bräutigams geleitet. Und schließlich kündet dann ein Bote an, der Bräutigam kommt. Er musste nämlich bis dahin außerhalb des Hauses sich aufhalten. Und die Frauen lassen dann die Braut allein und gehen mit dem Fackeln dem Bräutigam entgegen. Das ist etwa so das Bild der orientalischen Hochzeit. Und genau hier setzt das Gleichnis ein. Und da gebraucht Jesus dieses Bild für seine Wiederkunft. Im ersten Vers wird uns die Grundrichtung ja angegeben. Fortgingen zur Begegnung mit dem Bräutigam. Das ist also diese große Richtung. Da sind 10 Mädchen, 10 Brautjungfern, die alle die eine Richtung haben. Sie wollen zu dem Bräutigam. Sie wollen ihm begegnen. Alle haben sich darauf vorbereitet. Wirklich alle 10. Und alles, was sie getan haben, dient zur Begegnung mit dem Bräutigam. Martin Buber hat einmal das Wort geprägt, alles Wesentliche im Leben ist Begegnung. Ja, das betrifft unsere Begegnung mit Menschen, aber das Kernstück unseres Lebens ist und bleibt die Christusbegegnung. Und die wird keinem erspart bleiben. Schön, wer jetzt schon sagen kann, ich bin meinem Heiland begegnet. Ich darf ihm vertrauen, ich darf mit ihm leben. Aber wer das jetzt und hier nicht tut, der wird trotzdem Jesus einmal begegnen, nämlich im letzten Gericht. Genau an diesem Zeitpunkt, wenn sich Türen öffnen oder für andere Türen für immer schließen. Das Gleichnis lehrt uns auch, der Weg ist noch nicht das Ziel. Ich kann auf dem Weg sein, aber am Ende doch das Ziel verfehlen. Und das ist ja so, das Bedeutende in diesem Gleichnis, dass sich alle 10 auf den Weg machen. Aber nur 5 kommen an. Hier geht es nicht um die Prozentrechnung, 50-50. Es geht um eine Scheidung aufgrund einer falschen Entscheidung. Und die 5 törichten Jungfrauen hatten einfach eine falsche Entscheidung getroffen. Sie hatten sich entschieden, mit der einen Fackel, mit der einen Ölfüllung kommen wir durch diese Nacht. Wir brauchen nicht noch zusätzlich ein Gefäß mit Öl mitzunehmen. Diese Fehlentscheidung, man könnte auch sagen, diese Gedankenlosigkeit, dieses Versäumnis wurde ihnen zum Verhängnis, zu einem tragischen Verhängnis. Denn wenn man das Gleichnis liest, was ist denn sozusagen die Eintrittskarte für das Hochzeitsfest? Scheinbar diese brennende Lampe. Und wer dort mit keiner brennenden Lampe ankommt, der wird nicht hineingelassen. Es ist im Grunde das Gleiche, was an anderer Stelle das hochzeitliche Kleid ist. Also es gibt etwas, worauf Jesus Wert legt, wer zu ihm kommt und am Ende mitfeiern will, der muss etwas haben. Und wenn er das nicht hat, dann wird er nicht eingelassen. Aber wir klinken uns zunächst nochmal ins Gleichnis ein. Es ist Nacht, die Brautmädchen schlafen. Wie viel denn? Alle 10. Alle 10 schlafen. Und das wird auch niemand zum Vorwurf gemacht. Keiner wird da getadelt. Wieso konnte ich dort einschlafen? Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen auf dem Weg der Nachfolge manchmal auch Zeiten durchleben, vielleicht sogar auch durchleiden. Da wird alles so schwer, so lang. Das sind so lange, schwere, dunkle Wege. Kennst du die in deinem Leben? Da wird es einfach nicht mehr hell. Da ist die Seele nur noch voll Dunkelheit. Man ist nur noch trübsinnig und schläfrig. Man meint, es geht nicht mehr weiter. Diese Zeiten von persönlichem Leid, von Anfechtung, wo sich die Zeit so zieht. Ja, manchmal kann uns das den Blick verdunkeln auf den wiederkommenden Herrn. Es kann manchmal so schwer sein, wie es der Liederdichter sagt, oft wird man im Laufen so müde und matt, dass manchmal die Seele kaum Leben mehr hat. Es gibt solche Zeiten im Leben von uns Christen. Und der Weg zur Herrlichkeit, der Weg zur Hochzeit geht durch die Nacht, durch Kampf zum Sieg. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Nein, es ist nicht ein ständiges Halleluja, das wir auf den Lippen haben. Wir leben in einer Welt, wo auch das Kyrie Eleison noch immer erklingt. Herr, erbarme dich. Erbarme dich auch dann, wenn meine Wege nur noch dunkel sind. Ich brauche dich. Jesus nennt also Menschen töricht, die das überhören und übersehen. Töricht sind Menschen, die meinen, ein bisschen Christlichkeit, so ein bisschen christliche Begeisterung und fromme Tradition, so ein bisschen äußerlich dabei sein, das reicht schon. Da ist man ja christlich genug. Das ist ein schwerer Irrtum. Und den deckt Jesus auf. Sie nahmen nicht Öl mit sich. Sie hatten etwas, was sie einfach nicht mitgenommen haben. Sie haben was vergessen. Und weil Jesus uns diese langen Wartezeiten zumutet, diese dunklen Wege, sollten wir immer bereit sein. Denn dann kommt ein Ruf, der uns plötzlich erreicht. In der Nacht. Es ist Dunkelheit. Der Bräutigam kommt. Und dann greifen alle zu ihren Lampen. Es handelt sich wahrscheinlich nicht um Tonlampen, sondern um Fackeln. Und an diesen Fackeln war so ein Stofffetzen, ein Lumpen angebunden. Und da wurde mit Öl getränkt. Und den musste man immer wieder mal nachfüllen mit Öl und auch so verrußte Stücke einfach abschneiden, damit diese Öllampe immer schön hell brennt. Und das musste also von Zeit zu Zeit mal geschehen. Und dann stellen doch fünf ganz erschrocken fest, wir können gar kein Öl nachfüllen, weil wir keins mehr haben. Wir haben es nicht mitgenommen. Sie kommen also nicht rechtzeitig zurück. Sie sollen zum Kaufmann gehen. Es wird nicht geschildert, ob der ihnen was gegeben hat. Das finden wir nicht im Gleichnis. Aber eins wird hier sehr betont. Geht also und kauft für euch selbst. Es muss etwas sein, was Jesus hier meint, was jeder für sich selbst haben muss. Ich weiß nicht, wenn man nochmal an die fünf Klugen denkt, ist es nicht auch ein bisschen lieblos? Hätten die nicht auch sagen können, dann wir versuchen es mal. Wir geben euch mal ein paar Tropfen Öl, mal sehen, wir laufen etwas schneller und dann wird das schon noch klappen. Vielleicht erreichen wir doch alle das Ziel. Es sind also unsympathische Egoisten, diese fünf. Denken nur an sich. Hauptsache, wir sind dabei. Kauft für euch selbst. Sie wollen ihr Öl nicht teilen. Aber nur mal nebenbei, es geht in diesem Gleichnis nicht um die Nächstenliebe. Da müssen wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter lesen. Hier geht es um das Bereitsein, wenn Jesus wiederkommt. Unser Gleichnis von den 10 Jungfrauen will nicht von der Liebe sprechen, sondern vielmehr von Glauben, von durchgehaltener Treue. Und von seinem Glauben kann ich auch anderen, oder von meinem Glauben kann ich anderen nichts weitergeben. Ich kann Glauben nicht so teilen wie Essen und Trinken. Wir können unseren Glauben an andere mitteilen. Versteht ihr? Wir können darüber reden. Aber das, was mich rettet, dieser allein rettende Glaube, da kann ich nicht eine Scheibe abschneiden und meinen Kindern oder Enkelkindern sagen, du hier, ich habe noch ein Stück, kannst du nehmen. Nein. Diesen rettenden Glauben braucht jeder Mensch für sich ganz persönlich. Und hier ist wirklich, entweder ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Hier gibt es keine andere Lösung und keinen anderen Weg. Niemand kann für einen anderen Menschen glauben. Glauben ist etwas ganz Persönliches. Und deshalb muss ich das dir wirklich so an diesem Sonntagmorgen sagen. Entweder du hast diesen rettenden Glauben, du hast Jesus als Heiland in deinem Leben, oder du hast ihn nicht. Und wenn du ihn nicht hast, wirst du einmal vor verschlossener Tür stehen. Da kannst du noch so viele gute Werke aufzählen. Da kannst du noch so betonen, wie oft du in der Gemeinschaftsstunde und im Gottesdienst warst. Das will Jesus gar nicht wissen. Er will nur wissen, ob du mit einer brennenden Lampe ankommst. Ob du Glauben und Treue durchgehalten hast. Ja, wir können, wie gesagt, mit anderen über den Glauben reden. Wir können sagen, woran wir glauben. Aber wir können einen anderen nicht den Glauben geben. Glaube ist diese ganz persönliche Angelegenheit zwischen Gott und dem Einzelnen. Und am Ende wissen wir es. Wer zum Glauben gekommen ist, weiß, es ist ein Geschenk. Mit Glauben beschenkt sein. Und mit Recht fragt Jesus auch in Lukas 18, wenn der Menschensohn kommen wird auf Erden, wird er dann solchen Glauben finden? Wird er auch solchen Glauben finden, der rettet? Glauben, der wirklich ans Ziel bringt. Glaube, der sich einzig und allein auf Jesus verlässt. Das ist hier gemeint. Es ist der Glaube, der ganz fest sich auf die Zusagen Jesu auf die Zusagen Gottes verlässt. Und da haben wir viele. Wir müssen sie nur für uns in Anspruch nehmen. Ja, es ist im Grunde der Glaube, der dann vor Jesus steht und sagt, Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Nur Christi, Blut und Gerechtigkeit. Du hast nichts anderes. Und was oder wer verschafft uns denn das Lebensrecht vor Gott? Was brauche ich, damit Gott mich einmal in Gnaden annimmt? Einzig und allein den Glauben an Jesus. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Glaube verschafft uns das Leben vor Gott. Irdisches und ewiges. Und deshalb gehört zur Freude in die Adventszeit oder zu dieser christlichen Botschaft nicht nur die Freude auf die Wiederkunft Jesu, das auch. Aber wir sollen eben auch den Tag des Gerichts verkündigen. Du Mensch, es kann sein, dass du dann vor verschlossener Tür stehst. Wir verkündigen Gericht nicht um Einschüchterung. Wir wollen den Leuten nicht einheizen mit den Qualen der Hölle, sondern wir wollen Menschen auf ihre Verantwortung hin ansprechen. Du Mensch bist für dein Leben, auch für dein ewiges Leben am Ende verantwortlich. Es geht um deinen ganz persönlichen Glauben. Ich finde es interessant, dass in diesem Gleichnis 10 Jungfrauen genommen werden. Nun könnte man sagen, gut, 10, man merkt sich gut und das lässt sich auch gut teilen. Schwieriger wäre es mit 13 oder so, da müsste man was halbieren. Aber die 10 hat noch eine andere Bedeutung. Die 10 ist in der Bibel die Zahl der menschlichen Verantwortung. Wie viel gibt es denn Gebote? Wisst ihr das schon, wie viele Gebote? 10, wunderbar, 10 Gebote. Und die 10 Gebote sagen, du Mensch, hast die Verantwortung, den Willen Gottes zu erfüllen, danach zu leben. Also der Mensch ist verantwortlich. Wo tauchten noch die 10 auf? Vielleicht praktiziert es jemand von euch. Beim Zehnten geben, der Zehnte. Du Mensch bist verantwortlich für dein Hab und Gut, wie du es einsetzt. Also ich will damit nur noch mal sagen, die 10 ist auch die Zahl der Verantwortung. Du Mensch musst dein Leben verantworten vor Gott. Und das wird hier, denke ich, sehr deutlich. Du Mensch bist also für deinen Glauben, für deinen geistlichen Zustand selbst verantwortlich. Ist es das, was wir auch in der Bibel lesen? Wir sollen mit Furcht und Zittern schaffen, dass wir die Seligkeit erreichen. Ich weiß, man muss, denke ich, beides sehen. Keiner entbindet mich meiner Verantwortung. Und zugleich weiß ich aber auch, dass Jesus für mich eintritt, damit mein Glaube nicht aufhört, damit mein Öl nicht alle wird. Beides gehört zusammen. Aber ich bin nie und nimmer aus der Verantwortung genommen und kann nun drauf losleben, wie mir es gerade so gefällt. Also diese Beziehung zu Gott, die wir immer persönlich auch pflegen sollen. Denn niemand kann für andere glauben. Niemand kann für andere warten auf die Wiederkunft Jesu und niemand kann für andere leben. Du lebst dein Leben und der andere lebt sein Leben. Niemand kann also anders leben und glauben für dein Leben als du selber. Und das beste Öl in unserer Lampe ist das Vertrauen, der Glaube auf die Gnade unseres Herrn. In der Auslegungsgeschichte zu diesem Gleichnis ist oft gefragt worden, was ist denn nun das Öl? Ist es der Heilige Geist? Ist es die Beziehung zu Jesus, die vielleicht immer schwächer wird? Wisst ihr, wo das nicht mehr so brennt? Ich weiß nicht, wer von euch später erst zum Glauben gekommen ist. Ich gehöre zu denen, die einen Timotheus-Glauben haben. Also von Kindheit auf ist mir die Heilige Schrift vertraut, die mich unterweisen kann zur Rettung. Das ist mein Glaubensweg. Ich kann euch keinen Termin sagen. Ich weiß, dass ich mal mit 12 Jahren bei einer Evangelisation auch mal mit vorgegangen bin oder mit dem Evangelisten gesprochen habe. Aber so einen richtigen Bekehrungstag kann ich euch nicht nennen. Aber ich weiß, dass ich fröhlich auf diesem Weg unterwegs sein kann, weil der Glaube an Jesus mich gerettet hat. Und dann gibt es Leute, die haben das wirklich mit einem Schlag erlebt, ne? Die Paulusbekehrung. Mit einem Schlag wirst du umgedreht. Und dann brennt so ein ganz loderndes Feuer. Da sind wir richtig begeistert. Und wie wird es denn im Laufe der Jahre und Jahrzehnte? Was erlebt man oft? dass manchmal dieses Feuer des Glaubens immer weniger wird. Also ist es das, die Beziehung zu Jesus wird schwächer. Der Glaube, der einen guten Anfang gemacht hat, erlischt. Bei wie vielen Evangelisationen sind Menschen unters Kreuz gegangen und irgendwann wurden sie nicht mehr unterm Kreuz und in der Gemeinde gesehen. Strohfeuer, so sagt man wohl, ein Auflodern und auf einmal erlischt es. Ja, was ist es nun, was Jesus hier meint? Wenn nur der Glaube an Christus und sein Heilswerk einen Menschen als Kinder Gottes, als Kind Gottes auszeichnet, ist mit dem Öl der wahre und rettende Glaube gemeint. So sehe ich es. Der wahre und rettende Glaube gemeint. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Und doch geht es nicht ohne Heiligen Geist. Ich erinnere an Johannes 3. Wiedergeburt durch Wasser und Geist. Und die der Geist Gottes führt und leitet, die sind Gottes Kinder. Und die werden einmal das Ziel erreichen. Also was wir brauchen und was wir ständig bei uns haben müssen, ist eine intakte Christusbeziehung. Und deshalb geht es auch nicht ohne Vergebung. Nicht im Gießkannenprinzip, sondern dort, wo ich wirklich persönlich meine Schuld bringe. Wo es mir leid tut um Schuld und Sünde. Darf ich meine Christusverbindung immer wieder erneuern? Ja, wir erhalten sie durch die tägliche Vergebung und Reinigung. Das ist die Voraussetzung, dass auch Gottes Geist in uns wohnen kann, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes sein kann. Also der Heilige Geist stärkt und erhält unseren Glauben. Dazu braucht es das Wort Gottes, die Bibel. Deshalb lesen wir als Christen in der Bibel. Deshalb hören wir in Bibelstunden und Gemeinschaftsstunden, Gottesdiensten auf sein Wort. Weil sein Wort das Licht ist auf unserem Weg, dem Weg, dem Bräutigam entgegen. Ich möchte einige Gedanken am Schluss nochmal bringen. Die Gemeinde ist in ihrer irdischen Existenz immer gemischt. Also wir sind auch, wir kennen das jetzt nicht, ne? Die eine Hälfte ja, die andere kommt nicht mit rein. Aber wir sind Mischvolk. Es wird in jeder Gemeinde und Gemeinschaft Leute geben, die von Herzen an Jesus Christus glauben, die Vergebung ihrer Sünden haben. Und es wird welche geben, die Bibel bezeichnet sie als Namenschristen. Sie haben den Namen, aber gehören nicht zu Jesus. Und das kannst du nur selber entscheiden, wie dein Glaubensleben aussieht. Ob du wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, ob du klug oder töricht bist. Das ist nicht eine Frage nach dem Intelligenzquotient, klug und töricht, sondern nach der Gottesbeziehung. Denn klug ist immer, wer nach Gott fragt und wer nach Gott rechnet. Und die Dummen und die Törichten sagen, es gibt keinen Gott. Muss man gar nicht so hart ablehnen, aber ich lasse Gott nicht in mein Leben ein. Auch das ist Dummheit. Ich denke auch an das Gleichnis Unkraut unter dem Weizen. Da muss beides wachsen bis zum Ende hin. Also Gemeinde in ihrer irdischen Existenz immer gemischt. Aber liebe Brüder und Schwestern, wir entscheiden nicht, wer dazu gehört. Du nicht und ich auch nicht. Das hat sich unser Herr vorbehalten. Was beide gemeinsam haben, auch das ist noch interessant. Und die überraschende Antwort, was haben sie gemeinsam? Fast alles. Sie sind eingeladen zur Hochzeit, sie haben ihr Hochzeitskleid an, ne, als Brautjungfern dem Bräutigam entgegengehen. Sie haben ihre Lampen. Sie alle werden müde und schlafen. Und sie alle hören den Ruf, der Bräutigam kommt. So vieles hat man gemeinsam. Da sitzt man Jahre zusammen auf Kirchbänken zusammen, Gemeinschaftsstühlen nebeneinander. Man singt im Chor mit, man spielt bei den Seitenspielern jahrelang. Und am Ende kann es sein, dass jemand das Entscheidende verpasst hat. Wo sich ihre Wege trennen. Es ist im Grunde ein Punkt. Die Törichten haben ihre Lampen, aber kein Öl. Das Glaubensleben hat einen guten Anfang gemacht, aber keine Dauer, kein Weiterbrennen. Sie sind Jesus nicht treu geblieben. Und was wird denn ganz am Ende vom Mitarbeiter verlangt und gesucht? Seine Treue. Dass er Glauben gehalten hat bis ans Ende. Und ihr Lieben, da ist mir ein Wort aus dem 1. Petrusbrief sehr wichtig. Und ich sage es mir oft selber auch. Setzt eure Hoffnung allein auf die Gnade. Allein auf die Gnade. Und vielleicht versteht man es erst, wenn man etwas älter wird. Mir geht es zumindest so. setzt eure Hoffnung allein auf die Gnade. Und die steht allen zur Verfügung. Nur, ich muss sie nehmen. Ich muss sie bei mir haben, diese Gnade. Und die Gnade kann ich nicht bei Kaufleuten und Krämern dieser Welt kaufen. Da sind ja die fünf hingeschickt worden. Nur die haben das gar nicht. Das haben sie nicht im Angebot. Und deshalb muss ich die Gnade für mich selber haben, mir sie schenken lassen von Jesus. Und das Vierte, es gibt einen zu spät. Das ist dann dieser dumpfe Ton am Ende. Jesu Wiederkunft ist niemand bekannt. Es ist ein Nichtwissen um diesen Termin. Aber die fünf klugen Jungfrauen, die führen eben ein Glaubensleben aus der geschenkten Gnade heraus. Und das ist ihr Ölvorrat. Und ich kann dich nur von Herzen bitten, an diesem ersten Adventssonntag, überprüfe ganz ernsthaft auch dein Glaubensleben. Es geht nicht darum, dass du perfekt alles in der Adventszeit geschmückt hast und hingestellt hast. Auch schön. Bereite dich da auf Weihnachten vor. Aber viel wichtiger ist die Vorbereitung auf die Wiederkunft unseres Herrn zum Hochzeitsfest. Und dann verlass dich ganz fest darauf, allein seine Gnade genügt. Allein seine Gnade genügt. Du musst nichts anderes haben als das in deinem Leben, in deiner Lampe, damit sie nicht verlöscht, die Gnade unseres Herrn. Überprüf deinen Ölvorrat, deine Lebensbeziehung zu Jesus. Denn Öl ist das geschenkte Leben aus dem Glauben heraus, das Gott uns gibt, ein Geschenk seiner Gnade, und das wünsche ich dir. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, hilf, dass wir dein gutes Wort und deine ernsten Mahnungen nicht vergeblich gehört haben, auch jetzt an diesem Morgen. Du weißt, dass wir in eigener Kraft auch nicht durchhalten können auf dem Weg zum Ziel. Da kann man sich noch so viele gute Vorsätze machen. Am Ende scheitern wir. Und deshalb brauchen wir die Quelle deiner Gnade, die Quelle deiner Kraft, dass wir immer wieder davon nehmen dürfen, Kraft und Trost, damit unser Glaube am Ende auch durchhält und wir einmal bei dir ankommen. Herr, bewahre uns vor dem Los derer, die draußen bleiben müssen, wenn du wiederkommst. Bereite du uns auf diesen Tag vor. Amen.